Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast, in einer sicherlich besonderen Woche, denn wir treffen auf das Top-Team der Liga, den FC Bayern München, und haben natürlich auch noch einige andere Themen. Wir blicken auf relativ erfolgreiche Spieltage zurück, 3-0 gegen Köln, müssen noch reden über Andrej Kramaric, und dann habe ich, Jonas, für dich noch eine kleine Überraschung, die uns eben hier bei Social Media reinkam. Es ist jetzt Donnerstag 16 Uhr. Und gerade eben habe ich mir etwas verwundert die Augen gerieben, als ich Facebook geöffnet habe. Aber dazu später mehr. Jonas, du weißt immer noch nichts, oder?
Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Nein, ich bin nämlich von dir, ich habe von dir ein Verbot erhalten. Um wie viel Uhr war das circa, dass du mir das verboten
vor
hast,
auf Social Media zu gehen? Anderthalb Stunden.
Ja, also wann ist die Nachricht circa an dich getreten?
Ja, irgendwann nach 14 Uhr, glaube ich.
Genau, und seitdem hast du mir ja dann panisch geschrieben, bleib bloß von Social Media weg. Wir nehmen ja nachher den Podcast auf, dann habe ich eine Überraschung für dich, dass wir quasi meine Reaktion live bekommen. Und da habe ich mich auch dran gehalten und ich weiß von gar nichts. Aber natürlich habe ich schon mir Szenarien ausgemalt.
Genau, und sicherlich ist das auch ein ganz heißes Fressen gewesen für unseren Partner Hoffe News, die dann natürlich immer sehr viel aktueller dabei sein müssen. Aber dazu später mehr. Wir gehen so ein bisschen chronologisch vor und als erstes bietet sich natürlich an, über das Köln-Spiel zu reden. Ich habe zwei verschiedene Fragen für dich. Erstmal ganz kurz Frage 1. Wie ist aktuell so dein Gefühlszustand als TSG-Fan?
Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man gerade steht. Also wenn ich jetzt so einfach an die TSG denke und meine ersten Emotionen versuche, in Worte zu fassen, dann ist es natürlich extrem positiv. Weil die letzten Wochen, wir haben jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen geholt, also es gibt eigentlich nichts zu meckern. Und auch gerade 3-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Köln, ja. Also das sind ja jetzt nicht einfach nur Siege, da haben wir ja nicht einfach nur gewonnen, sondern da haben wir ja sehr souverän, zumindest was die Tore angeht, gewonnen. Und es war auch, der Sieg war dann auch nach kürzester Zeit überhaupt nicht mehr in Gefahr. Das heißt, man erwischt sich dann schon dabei, sehr, 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 sehr zufrieden zu sein. Aber ein Blick auf die Tabelle verrät natürlich, dass wir trotzdem noch unseren Erwartungen vor der Saison hinterherhinken. Aber, wie wir auch schon besprochen haben in unserer Spezialfolge letzte Woche, wir sollten unsere Erwartungen an diese Saison einfach aufgrund der Corona-Pandemie, die uns ja sehr hart getroffen hat, einfach anpassen.
Ja, genau. Und jetzt würde ich noch meine zweite Frage hinterher schießen. Wie überzeugt bist du aktuell von unserer TSG, was die weitere Saison betrifft?
Du meinst, was die Saison im nächsten Jahr dann wieder betrifft?
Ab sofort. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, 7 Punkte, 3 Spiele, keine Gegentore.
Also du glaubst, die Rückrunde meinst du, okay. Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass diese Zu-Null-Serie jetzt tatsächlich langfristig halten wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir auf einmal eine bombenfeste Defensive haben. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass das auch auf jeden Fall Schuld der Gegner ist. Also Hertha war nicht wirklich gefährlich. Bielefeld wollte eigentlich nicht viel. Ja. Und gegen Köln hatten wir dann auch einfach in vielen Momenten sehr großes Glück, dass wir eben kein Gegentor bekommen haben. Deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein extremer Push für unsere Mannschaft ist. Wir können es auf jeden Fall. Aber ob das jetzt wirklich einen langfristigen Einfluss darauf haben wird, dass wir defensiv besser stehen werden, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln.
Ja, mir geht es nämlich tatsächlich ganz ähnlich. Deswegen auch die Frage. Ich bin ehrlich gesagt, so was die Gefühlslage angeht, aktuell relativ positiv. Einfach weil es eben jetzt so eine Art Wendepunkt war zwischen Bielefeld und Hertha. Und wir jetzt wieder eher nach oben blicken als nach unten, definitiv. Gerade nach den 2 hohen Siegen. Andererseits muss ich auch sagen, und das ist so ein bisschen kurios, ich bin aktuell nicht so richtig überzeugt von unserer TSG, gerade was so den Blick Richtung Europa League betrifft. Und das ist lustig, weil ich ja gesagt habe, in der Spezialfolge, die wir vor einer knappen Woche aufgenommen haben mit Jakob, dass ich schon noch leicht so Richtung Platz 7 schiele. Aber das wird natürlich nachher im Zusammenhang mit Bayern noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich vom Gesamten so richtig überzeugt bin. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Probleme, glaube ich, jetzt nicht einfach so wegzuwischen sind.
Ja, das ist ja ganz interessant. Also wer die Folge gehört hat, unsere Spezialfolge mit Jakob, der weiß ja, dass du tatsächlich sogar noch, was die tabellarische Endsituation betrifft, in der Bundesliga noch der positivste von uns drei warst.
Gell? Genau, wobei ich ja auch gesagt habe, ich habe ja unsere TSG am schlechtesten getippt vor der Saison auf Platz 7, ihr auf 6 und 5. Aber jetzt habe ich dann auch gemeint, okay, also ich habe sozusagen auf die beste Rückrunde getippt, genau.
Ja, aber ganz kurz noch, ein Mitgrund, glaube ich, warum ich jetzt mittlerweile gerade so glücklich oder so ein bisschen gehypt mit unserer TSG bin, wenn, denk noch mal an das Schalke-Spiel.
Ja.
Danach war ja wirklich richtig die Kacke am Dampfen. Niemand hat mehr für möglich gehalten, eigentlich auch die Sympathisanten oder die Freunde von Sebastian Hoeneß zu dem Zeitpunkt, dass er noch langfristig tragbar wäre, wenn es jetzt so weitergeht. Ja, und sicher. Wir mögen ja Sebastian Hoeneß. Also ich kann da auch für mich sprechen, aber ich weiß es ja auch von dir. Er ist einfach ein sehr sympathischer Kerl, der auch meiner Meinung nach, zumindest von seiner Art, von seiner Spielweise, konnte das noch nicht richtig zeigen. Aber sehr gut, finde ich, zu unserer TSG passt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wünschen uns sehr, dass es mit Sebastian Hoeneß klappt. Und deswegen, weil eben diese drei Spiele, Bielefeld, wo es noch nicht richtig funktioniert hat, also punktetechnisch, aber jetzt Hertha und Köln, das waren kurzfristige Endspiele für Sebastian Hoeneß. Da sind wir uns alle einig. Er wäre einfach nicht mehr tragbar gewesen, wenn es gegen Hertha und gegen Köln, blöd gesagt, nicht mindestens 4 Punkte gegeben hätte.
Auf der anderen Seite, deswegen, das hat ja Jakob auch schon gut dargestellt, war, glaube ich, auch relativ überzeugend, insofern, dass einerseits man bei der TSG ziemlich geduldig ist und auf der anderen Seite, so schnell ist es natürlich auch immer schwierig mit einer Alternative und dann einen neuen Trainer einzustellen in der Situation, also nehmen wir mal, wie gesagt, die Situation nach Schalke oder nach Bielefeld, wo so viele Spieler ausfallen, ist auch taktisch nicht so clever aus Sicht des Vereins.
Ja, genau, das haben wir ja schon ausreichend beleuchtet, wie schwer es dann auch für den neuen Trainer wäre oder gewesen wäre, so eine Situation dann einfach plötzlich zu übernehmen, dass es auch ein richtiger beschissener Einstieg für den neuen Trainer gewesen wäre. Aber vor dieser Situation stehen wir jetzt erstmal wieder nicht und das macht mich einfach momentan glücklich, dass ich zumindest weiß, okay, die Richtung stimmt.
Und, ja, absolut.
Sebastian Hoeneß hat sich mit diesen zwei Siegen auf jeden Fall wieder extrem viel Zeit verschafft. Auch wenn natürlich niemand von uns wissen kann, wie nah er wirklich vorm Abgrund stand. Wir denken natürlich alle, aufgrund dessen, dass er bei der TSG Trainer ist und nicht bei Schalke oder Hamburg, dass er gar nicht mal so nah dran stand. Bei anderen Vereinen wäre er vielleicht schon weg gewesen. Aber selbst bei uns müssen sich die Beteiligten langsam Gedanken gemacht haben. Aber das ist jetzt erstmal wieder vom Tisch.
Genau, er hat sich ja schon dem Abgrund genähert. Aber von dem Abgrund ist er jetzt definitiv auch weg. Und eben auch meine Prognose und auch deine traf ja so ein bisschen ein. Und ich betone es irgendwie jede Folge, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Abwehrreaktion. Mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, um den Abstieg mitzuspielen, ist komplett unrealistisch und das zeigt ja jetzt auch der große Vorsprung auf Köln, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Und wo wir schon bei Köln sind, gehen wir doch jetzt zum Spiel. Es war wieder ein bisschen wie gegen Hertha, muss ich sagen. Also es klingt echt, echt gut und Köln in Summe hat mich auch nicht überzeugt. Ich habe ja hier, es tut mir fast ein bisschen leid, in Folge 52 keine so richtig guten Worte über Markus Gisdol verloren, kann das jetzt aber leider auch nicht so richtig wieder gerade rücken, weil mir auch nicht so richtig die positiven Argumente einfallen wollen. Aber wir haben es ja auch mit Jakob beleuchtet. Dafür, wie Köln gerade drauf ist, dafür, dass der einzige Stürmer, der ansatzweise in Form war, Sebastian Andersson auffällt und irgendwie nichts funktioniert, auch spielerisch, war das von Köln sogar okay, würde ich sagen.
Ja, sie hatten jetzt nicht unbedingt eine klare Spielidee.
Nee.
Aber das war auch nicht jetzt von Köln zu erwarten. Genau. Aber sie hatten auf jeden Fall deutlich mehr vom Spiel, als man erwarten hätte können, wenn man zumindest das Ergebnis sieht. Also, sie waren auf jeden Fall wie Hertha. Ich glaube, den Satz habe ich nach dem Hertha-Spiel auf jeden Fall auch gesagt, dass das Ergebnis erstens zu hoch ist und zweitens, dass Köln bzw. Hertha zu schlecht wegkommt bzw. wir zu gut. Also dieses berüchtigte Spielglück, was jetzt die ganze Hinrunde nahezu eigentlich komplett bei unseren Gegnern war, also wirklich komplett über die Schiedsrichter, Aluminiumtreffer, Entscheidungen gegen uns, alles Mögliche, kriegen wir jetzt momentan komplett zurück in den letzten zwei Spielen.
Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Damit will ich nicht sagen, dass Köln mit uns auf Augenhöhe war. Es gab ja so ein Video-Statement, Jonas, hast du es gehört bei Sky von Marius Wolf?
Ja.
Wo er natürlich auch so ein bisschen verbittert und verärgert, weil wie gesagt, Köln hat es in Summe sogar ganz gut gemacht dafür, wie schlecht sie sich schlagen, wie wenig Tore sie schießen. Aber man kann auf keinen Fall von einem 50-50-Spiel sprechen. So weit würde ich niemals gehen.
Ach, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also, ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr an so viel mehr Chancen von uns erinnern, als wir dann am Ende tatsächlich in Tore umgemünzt haben. Also lass das Spiel mal, was die Glücksmomente angeht, ein bisschen anders laufen. Und das Spiel kann in eine ganz andere Richtung gehen. Also
das haben wir ja fast immer eigentlich, dieses Phänomen, ja.
Ja, genau. Man muss nur dran denken. Also dafür, Köln war deutlich besser, als ich sie erwartet habe vorher. Und ich glaube, das spreche ich auch für dich, weil wir ja wirklich von Köln kaum was erwartet haben. Und dafür sind die Statistiken dann doch sehr gut. Also, was ich mich auch frage, wir haben daheim gegen Köln gespielt und wir haben am Ende trotzdem weniger Ballbesitz gehabt. Mit 44%
das ist tatsächlich erstaunlich, genau.
Ja, aber ich habe es im Spiel auch so gesehen. Also, dafür hatte Köln einfach, ich würde jetzt sagen, nach dem 2:0 bis zur mindestens 65., 70. einfach zu viel vom Spiel und waren zu gut drin. Also, ich habe das tatsächlich ballbesitztechnisch auch so gesehen. Wir haben auch keine gute Passquote im Spiel, also nur 73%.
Oh, und Köln?
Laufleistung ist eigentlich dieses Mal identisch gewesen. Da haben wir ja letztes Mal gesagt, dass Hertha deutlich weniger gelaufen ist als wir.
Ja.
Das ist dieses Mal auch beide um die 116 Kilometer. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, also gerade wenn einer von beiden Toren oder einen von beiden Abschlüssen von Marius Wolf in der ersten Halbzeit noch reingeht und Köln den Anschluss schafft, vor Anpfiff der zweiten Halbzeit, dann kann das Spiel nochmal in eine ganz andere Richtung kippen.
Ja, wie gesagt, kein Zweifel daran, aber der Spielverlauf war halt auch diesmal für uns passend und man muss natürlich auch sehen einfach, dass, ich sehe hier gerade noch, ja, man muss natürlich auch noch sehen, dass wir sicherlich mehr gedrückt hätten, wenn wir nicht so früh geführt hätten, weißt du, wie ich meine?
Das ist eine unfassbar richtige Aussage von dir. Gut, dass du das gerade noch erwähnt hast, weil da muss man natürlich Sebastian Hoeneß auch in Schutz nehmen. Wenn dann auch viele wieder denken, dass das nach der Führung dann Verwaltungsfußball war oder wieder Schreuderfußball. Ja, natürlich. Also wenn du aus einer Krise rauskommst oder dich langsam rausarbeitest, beziehungsweise nicht so gut tabellarisch dastehst, dann ist es ja klar, dass wenn du 2-0 führst in der 27., 28. Minute, dass du dann nicht auf Teufel komm raus einen Stürmer für einen Verteidiger einwechselst. Also übertrieben gesagt. Sondern ist ja klar, dass du gerade eine Mannschaft wie Köln, wo, du hast es gesagt, der Stoßstürmer verletzt ist.
Schwacher Spielaufbau.
Genau. Die quasi selbst Probleme mit sich genug haben. den kannst du auch bei der 2-0-Führung wirklich mal den Ball geben und kannst sagen, ja, kommt doch. Zeigt doch, dass ihr mitspielen wollt und dass ihr das Spiel noch drehen wollt. Und Köln hat es dann dafür, wie sie momentan drauf sind, sogar einigermaßen gezeigt, dass sie eigentlich mitspielen wollen.
Genau, das meine ich, ja.
Hauptsächlich in Person von Marius Wolf, der wirklich tatsächlich, also ich will gar nicht sagen, dass Köln okay in das Spiel gemacht hat, sondern dass Marius Wolf eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also der war eigentlich Köln bei dem Spiel. Und dann hatten wir einfach nur massives Glück tatsächlich, dass wir eben zu null in die Halbzeit gehen und dass wir quasi nicht das Gegentor zum psychologisch schlechtmöglichsten Zeitpunkt bekommen haben.
Oh. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann hatten wir einfach nur massives Glück tatsächlich, dass wir eben zu null in die Halbzeit gehen und dass wir quasi nicht das Gegentor zum psychologisch schlechtmöglichsten Zeitpunkt bekommen haben.
Ja, das stimmt, aber wie gesagt, klar, Köln hatte zwei Top-Chancen, aber aus zwei Top-Chancen zwei Tore zu machen, für so eine Mannschaft in der Krise ist dann auch nicht immer selbstverständlich. Wir kennen es ja von uns selber nur zu gut. Und ich habe auch gerade nochmal gesehen, wir hatten durchaus noch die ein oder andere Chance, da zusätzlich, aber klar insgesamt, und das ist auch mein Punkt, da muss ich dann noch ein bisschen meine Position ändern, wurde ja auch nicht gemacht, aber ich habe mir direkt gedacht, du kannst nach diesem Spiel Markus Gisdol niemals entlassen, was natürlich auch auf Social Media gefordert wurde von Kölner Fans.
Da. Ja, aber kannst du es nicht? Also ich stecke in der Debatte jetzt nicht so tief drin, aber ich weiß es nicht.
Naja, aber wenn du gegen, klar, eine Hoffenheimer Mannschaft, die auch eher in der Krise ist, aber immerhin dieses Hertha-Spiel hatte jetzt, aber nach einem 2-0-Rückstand noch so zurückkommst, zumindest vom Auftreten her, so früh dich wieder versuchst zurückzukämpfen, auch statistisch so gut bist, dann finde ich, war das doch zumindest so ein bisschen hoffnungsgebend. Andererseits natürlich kein Tor, sehr enttäuschend. Und aber wie gesagt, ich habe Köln tatsächlich schlechter erwartet, muss ich sagen.
Aber weißt du, was natürlich Markus Gisdol zumindest für diese Woche beziehungsweise vielleicht auch noch für ein, zwei Wochen mehr rettet? Natürlich der Last-Minute-Sieg gegen Schalke 04.
Sicherlich. Auch der, also, der ja auch meines Wissens nicht so richtig verdient war tatsächlich.
Ja gut, die drei Punkte steckt er sich ja trotzdem gerne ein, auch wenn es die unverdientesten waren. Genau, und die waren auch unfassbar wichtig. Also wir erinnern uns noch gerne, oder eher nicht so gerne, an unser Spiel gegen Schalke 04.
ja, da hatten wir ja auch zwei überragende Chancen. Klar, hinten raus ein ganz, ganz schlechtes Spiel von uns, aber auch da ja wieder, ich will nicht nochmal das aufrollen, aber zwei so gute Torchancen, da muss nur eine reingehen und wir verlieren das nicht 4-0.
Ja, natürlich. Wir sind natürlich nach unseren vergebenen Chancen dann kurz vor der Halbzeit das Tor von Hoppe. Genau. Und dann sind wir natürlich ineinander, also es ist einfach zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und
das ist Köln aber eben nicht passiert, ne? Deswegen sozusagen genau, mein Lob genau. So ein bisschen.
Aber wir haben es natürlich auch nicht darauf angelegt. Was ich tatsächlich auch richtig fand, also es war die richtige Einstellung von Sebastian Hoeneß zum jetzigen Zeitpunkt, wie wir gerade sind mit unserer TSG, da nicht auf Teufel komm raus vor der Halbzeit noch das Dritte zu wollen, sondern es war clever gemacht und der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Aber wir können ja noch mal kurz die Tore nachgehen. Also du hast ja gesagt, sehr frühes Tor. 7. Spielminute gleich. Ich glaube, du hast das Tor gerade eben auch noch mal gesehen. Ja. Also es war ja ein Traumpass aus der eigenen Hälfte oder von der Mittellinie.
Ja, von Poschi,
Von Poschi auf Bebu. Und dann Bebu. Also wie der das dann macht. Also zwei Leute ausgetanzt.
Dreht sich da sehr elegant,
Ja, dann nochmal auf den anderen Fuß gelegt, mit links abgeschlossen. Und dass dann der 19-jährige Cestic, glaube ich, heißt er, Cestic, genau, da so blöd natürlich den Arm oben hat, wünscht man natürlich keinem 19-jährigen Innenverteidiger, aber ist natürlich ein glasklarer Elfmeter. Und dann haben wir natürlich Andrej Kamaric, nach Lewandowski wahrscheinlich der sicherste Elfmeterschütze der Fußball-Bundesliga. Und wie cool er den ersten dann natürlich macht, natürlich in Kramaric-Manier.
Ja, man muss natürlich sagen, klar, Elfmeter-Tor, aber trotzdem ist das Foul, oder Foul ist ja Quatsch, ist das Handspiel ja entstanden nach einer guten Chance. Also natürlich würde ich jetzt auch eher bezweifeln, dass der Schuss von Webu reingegangen wäre, aber die Situation war grundsätzlich schon gefährlich, wie Poschi Webu da geschickt hat. Das muss man sich ja auch erstmal herausspielen.
Ja, und dann gab es ja auch die nächsten 20 Minuten bis zum 2-0. Gab es dann auch nicht mehr so viel. Also da haben wir auch nicht mehr gedrängt. Und auf einmal, wirklich aus dem Nichts fast, haben wir dann plötzlich 2-0 geführt. Da war ja dieser Schuss aus der Ferne von Kramaric, den Horn noch leicht übers Tor lenkt. Dadurch gab es ja die
Ecke. Das war zum Beispiel keine super Chance, aber eine okaye Chance, ja.
Ja, also sagen wir es mal so, wenn Horn den reinlässt, dann kauft den nicht mal ein Kreisliga-A-Mannschaft.
Ja, ich meine, aber manchmal hat man ja, ja. Kann ja so jemand wie Kramer den schon in den Winkel nageln, weißt du?
Ja, aus 18 Metern. Genau, war auch mit einem schwachen Fuß. Er hat ihn ja versucht, eher so ein bisschen hoch anzusetzen. War vielleicht auch geplant, so ein bisschen zu chippen, aber auf jeden Fall Eckball rausgeholt. Und dann natürlich Rudi schlägt ihn rein. Schon wieder Cestic, dem du natürlich aber da gar keinen Vorwurf
machen kannst. Der Kommentator macht ihn da einen Vorwurf, sehe ich gar nicht, wie man ihm da den Vorwurf machen
oder kann. Er sagt zumindest, es ist unglücklich. Ja gut, natürlich ist es unglücklich, aber auf der anderen Seite. Er ist der Einzige bei Köln, der hochgeht und den Ball wenigstens wegköpft. Also, und dann natürlich, klar, direkt vor die Füße von Gacinovic. Gacinovic trifft ihn ja gar nicht gut. Der Ball wäre wahrscheinlich entweder in Horns Arme oder vielleicht sogar vorbei. Und dann Baumi, also das hat er in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal so gemacht, mit der Hacke, wirklich ein Traumtor. Einfach die Richtung geändert und Horn keine Chance
gelassen. Ja, wirklich, so ein Tor, bei dem man sich denkt, das passiert auch nicht oft, aber so ein Bundesliga-Profi kriegt das dann schon in einer gewissen Regelmäßigkeit hin, sowas. Aber ganz, ganz stark, natürlich auch teilweise ein Zufallsprodukt, muss man auch sagen.
Und dann sehr, sehr interessant, direkt in der 30. Minute, ganz kurz noch, weil du ja das Fass mit Markus Gisdol aufgemacht hast.
Ja.
Dann ist ja in der 30. Minute hat Gisdol gleich reagiert und einen Doppelwechsel gemacht. Cestic raus, der da eben zweimal unglücklich agiert hat, ja. Meret rein und Thielmann für Ezebue. Und dann ist natürlich die Frage, das hat der Sky-Kommentator auch gesagt, ist es jetzt eine Stärke von Gisdol, so früh zu wechseln, oder ist es eine Schwäche von Gisdol, weil er offenbar die falschen Leute aufgestellt hat?
Ja, gute Frage tatsächlich. Schwer zu beantworten. Also ich bin grundsätzlich ja immer, hat man ja auch im Podcast schon gemerkt, sind wir ja schon eher dafür, lieber einen Tick zu früh zu reagieren, als einen Tick zu spät. Aber Doppelwechsel 30. Minute kann auch schon Schaden anrichten. Gerade bei so einem Talent wie Cestic, der da gerade aufgebaut wird. Also das kann schon ein richtiger Nackenschlag sein für so einen. Wer war der andere, der rausgekommen ist?
Thielmann kam noch.
Für?
Ezebue.
Okay, bei Ezebue weiß ich jetzt gerade nicht genug über seinen Lebenslauf. Aber gerade bei Cestic fand ich schon krass, weil ich ihn jetzt auch gar nicht so unterirdisch fand. Aber ich verstehe, das muss ich nochmal sagen, ganz klar natürlich diesen Wunsch, nach 30 Minuten direkt ein Zeichen zu setzen, hätte Nagelsmann genauso gemacht.
Es hat ja auch in gewissermaßen funktioniert.
Ja, also kann man zumindest vermuten, aber auch weil wir eben ein bisschen passiver wurden. Aber ich finde das, wie gesagt, im Rahmen völlig legitim. Die Frage ist dann natürlich immer, wenn wir das 2-1 kassiert hätten, muss man natürlich wieder selber richtig die Zügel in die Hand nehmen, aber das ist ja zum Glück nicht passiert.
Ja, exakt. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist das Spiel so vor sich hingeplätschert. Köln hatte mehr Spielanteile, hat das dann aber gerade nach in der zweiten Halbzeit dann kaum noch in Chancen umgemünzt. Da war vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus, als man gemerkt hat, okay, Wolf macht den einen 100%igen nicht, wo Baumann noch mit dem Fuß dran kommt. Gute Parade, aber muss er natürlich machen. Und dann noch natürlich der Kopfball an den Pfosten, der dann rausspringt. Kann man Wolf eigentlich kaum einen Vorwurf machen, weil der Kopfball eigentlich echt stark war. Das ist halt Pech in dem Moment. Aber das bricht natürlich auch so eine Mannschaft, wenn du es einfach nicht schaffst, trotz großen Chancen, einfach den Anschluss zu machen.
Das hat uns ja auch schon in den letzten Saisons mehrfach gebrochen. Sowohl unter Hoeneß als auch unter Nagelsmann.
Ja, genau.
Und auch Schreuder hat das uns mehrfach vorgehalten, auch wenn wir unter ihm generell natürlich ein bisschen weniger Chancen uns erarbeitet haben. Aber das Problem ist schon so ein bisschen TSG-Tradition. Also das kennen wir durchaus
auch. Genau. Und dann hat natürlich unsere kroatische Wunderwaffe in der 75. Minute den Deckel drauf machen dürfen, weil Anthony Modest gedacht hat, er schießt den Ball, aber hat aus Versehen nicht den Ball getroffen, sondern die Wade von Baumi. Also kann mich kaum daran erinnern, dass ich in den letzten Monaten so einen klaren Elfmeter gesehen habe. Der zieht ja wirklich brutal durch und trifft nur Baumi.
Sah auch schmerzhaft aus.
Ja, sah extrem schmerzhaft aus. Ich sag ja gerade, also er hat den quasi so, er hat Baumis Wade eigentlich so geschossen, wie er sonst einen Ball geschossen hätte. Ja, also er hat wirklich...
Ja. Offenbar ist er im Defensivverhalten nicht der Stärkste, ist es auch nicht überraschend und guckt halt nicht richtig. Also ich glaube wirklich jetzt, ich habe es gerade nochmal gesehen, er hat Baumi nicht gesehen.
Ja.
Und wollte den Ball weghaben.
Ja, er kommt ja aus dem Rücken, er spitzelt quasi noch so kurz bevor Modest holt so ein bisschen länger aus Und dann reagiert einfach Baumi schneller, spitzelt den Ball vor ihm weg und bietet quasi nur noch seine Wade an und nicht mehr den Ball. Und dann natürlich Kramaric. Also da tut einem der Torwart ja fast schon leid. Er macht es ja ähnlich wie mittlerweile fast jeder in der Bundesliga, der Stammelfmeterschützen. Dieses Verzögern. Also jeder der guten Schützen macht es eigentlich mittlerweile. Abgeguckt so ein bisschen wahrscheinlich von Lewandowski. Da gibst du dem Torwart natürlich kaum noch eine Chance.
Nee, ich würde nicht sagen, dass das von Lewandowski kommt, ehrlich gesagt. Also wer das ja so ein bisschen erfunden hat im deutschen, europäischen Raum, ist eigentlich Thomas Müller, würde ich sagen.
Ja, ja, Thomas Müller hatte ja vor mehreren Jahren auch eine Phase, wo er die Elfmeter bei
Bayern geschossen hat. Da hat er zwei Jahre gefühlt jeden Elfmeter gemacht für Bayern.
Ja, ja. Obwohl Müller hat auch immer ausgeguckt, ich erinnere mich wieder, aber Müller hat so einen sehr langsamen Anlauf gehabt.
Gut, stimmt, du hast recht, er hat nicht das typische Verzögern gehabt, aber er war zumindest anderthalb, zwei Jahre lang so das Paradebeispiel im Verladen, gerade in der Bundesliga.
Ja, aber da merkt man einfach auch daran, gerade bei Lewandowski, er fängt ja erstmal an, so auf den Zehenspitzen zu tippeln, dann wird er schneller, dann bricht er ab und dann guckt er hoch und sucht sich eine Ecke raus. Kramaric hat auch einen Rhythmus bei seinem Elfmeter, ja. Er läuft ein bisschen schräger an und verzögert dann auch kurz vorher. Und da merkt man einfach, dass du Elfmeter schon üben kannst. Du brauchst einen Rhythmus bei Elfmetern und du musst auch diesen Rhythmus ganz genau üben, um eben zu sehen, um eben den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wo du hochguckst. Und es gehört natürlich auch eine Qualität dazu, dich dann davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, dass du den Torwart anschauen musst, auf den Torwart reagieren musst und die natürlich trotzdem noch im Tor unterbringen musst.
Ja.
Aber da haben wir mit Kramaric natürlich jemand ganz Sicheres. Ja. Und dann war das Spiel vorbei. Dann beim 3-0 konnte man sich dann wirklich entspannt zurücklehnen.
Selbst beim Elfmeter von Anthony Modest war ich tiefenentspannt eigentlich und war mir eigentlich dann gar nicht mehr so wichtig. Ich habe mich natürlich trotzdem sehr, sehr für Olli gefreut, der ja jetzt zum Elfmeter-Killer avanciert ist, aber Spannung kam da nicht mehr richtig auf dadurch.
Ja, auch das Foul, das war ja auch wieder eine Einzelaktion von Wolf, von Wolf, der das echt klasse macht, der da ja so ein bisschen in die Zange genommen wird von John und von Posch. Der The Zone-Kommentator hat tatsächlich gemeint, es wäre das Foul von John gewesen. Meiner Meinung nach war es aber das Foul von Posch.
John macht da meiner Meinung nach nichts und selbst von Posch ist das jetzt eher so ein 60% Elfmeter. Ich sag.
Ja, aber ich hätte ihn auch gegeben. Also er, dadurch, dass Wolf ja diesen Zidane-Trick macht, diesen Roulette-Trick,
ja, ja, klar.
Bleibt er auf jeden Fall schon an Poschs Fuß
hängen. Also kann man auf jeden Fall geben, kein Problem.
Ja, ich hätte ihn auch gegeben und dann, klar, Modest schnappt ihn sich, weil er wahrscheinlich noch, erstens, er ist der Stürmer, will natürlich Tore machen für seine Quote, für sein Selbstbewusstsein. Dann an alter Wirkungsstätte, da schnappst du ihn dir wahrscheinlich auch nochmal lieber.
Und um den Torfluch zu durchbrechen vielleicht auch.
Ja, und natürlich, weil du den Elfmeter verursacht hast, 3 Minuten vorher. Also, zu viele Gründe für Modest, um ihn zu schießen. Und dann hat man auch gleich gemerkt, Modest hat übrigens nicht verzögert. Und er wurde gehalten. Aber natürlich, er war gut geschossen.
Wollte ich gerade sagen.
Er war tatsächlich gut geschossen. Er war flach geschossen, er war platziert geschossen. Aber Olli ist momentan einfach eine Krake, was Elfmeter angeht.
Ja, da ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man da einmal im Fluss ist, dann kann es auch laufen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Baumann nicht genau darauf spekuliert, ich springe jetzt mal stark ins rechte Eck, dann hat er den nicht.
Also, nee, dann hat er ihn nicht, ja.
Also da muss er wirklich sich entscheiden, okay, ich gehe jetzt mit all meiner Sprungkraft ins rechte Eck, hat er getan und hat ihn schön rausgefischt, aber wenn der Elfmeter drin ist, dann wird Modest dafür gefeiert, weil viel platzierter geht es wirklich nicht.
Ja, und das Letzte, was ihr eigentlich noch, also rundum gelungener Fußball-Tag eigentlich für unsere TSG, aber was man jetzt noch kurz erwähnen könnte, und da haben wir jetzt auch schon die letzten Wochen mehrfach drüber geredet, da müssen wir natürlich auch drüber reden, wenn wir gewinnen und nicht nur, wenn wir verlieren. Wir haben wieder mal sehr spät gewechselt erst. Das scheint wohl einfach so ein bisschen die Art von Sebastian Hoeneß zu sein. Und da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Weil wir haben tatsächlich trotz guter Bank eigentlich, wir haben ja dann gute Leute gebracht. Wir haben Adamian gebracht, Kader Schabek haben wir gebracht in der 75. Und am Ende dann noch in der 82. Dabur und am Ende sogar dann noch Bogarde.
Stimmt.
Das heißt, du hattest schon eine pralle Bank, aber der erste Wechsel, der erste Doppelwechsel kam halt wieder erst in der 75. Das heißt, du hattest schon eine pralle Bank, aber der erste Wechsel, der erste Doppelwechsel kam halt wieder erst in der 75. Das stimmt. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt, was ich jetzt davon halten soll, weil ich persönlich wäre schon auch ein Fan davon gewesen, gerade wenn du merkst, dass Köln besser ist nach der Halbzeit, dann vielleicht neue Akzente reinzubringen, gerade auch was die Entlastung nach vorne betrifft. Aber Sebastian Hoeneß scheint da offensichtlich einen anderen Weg für sich gewählt zu haben und man muss es leider so sagen, das ist der Standardspruch, wenn es klappt, der Erfolg gibt ihm recht.
Absolut. Das war tatsächlich gerade meine Floskel, die ich bringen wollte. Aber dann kann ich mir die 2 Euro ins Phrasenschwein verkneifen. Und man muss auch sagen, also ich beobachte das ja auch kritisch. Ich habe das hier schon mal angemerkt. Aber ich würde sagen, wenn wir führen, gilt diese Regel bei mir nicht. Wenn wir führen und es nicht verspielen, finde ich es auch legitim, in der 80. zum ersten Mal zu wechseln. Solange es jetzt keinen krassen Turnaround gibt. Und man muss ja sehen, obwohl Köln natürlich phasenweise kurz am Drücker war, hatten wir immer eine 2 und dann 3 Tore Führung. Aber ich gebe dir recht, oder was heißt recht, es ist ja auch eine Geschmackssache, vom Grundtyp her bin ich auch eher ein Fan davon, einen Tick früher zu wechseln, aber ich würde da ganz arg unterscheiden zwischen Führungen und Rückständen.
Ja, also wenn wir zurückliegen, wie wir es ja in den vergangenen Wochen auch schon mal hatten, ja. Also das Schlimmste war zum Beispiel das Schalke-Spiel, ja. wo ja auch Jakob uns da recht gegeben hat, dass stimmt, er ja. seiner Meinung nach auch du einfach deshalb wechseln musst, um Akzente zu setzen,
um Zeichen zu setzen, an die ganze Mannschaft zu geben, genau.
Genau, genau. Und dass du dann dennoch so spät erst wechselst, war meiner Meinung nach nicht richtig. Aber wie gesagt, auch bei Siegen, klar, bei Siegen zählt es dann nicht so arg, aber auch bei Siegen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man da Leute früher einwechselt. Weil ich finde, einwechseln, das hat ja auch Nagelsmann immer so gehandhabt und auch gesagt, warum man das macht, einwechseln ist auch erstens mal neuer Schwung und zweitens mal auch eine Wertschätzung den Spielern auf der Bank gegenüber. Du hältst das Teamklima besser zusammen. Und das könnte auch natürlich ein Kniff sein. Wenn du natürlich als Dabur, dazu kommen wir später noch, der wurde nämlich auch in der Pressekonferenz jetzt vor dem Bayern-Spiel genannt. Wurde eine Frage zu Munas gestellt. Aber wenn du als Dabur, der ja eigentlich schon den Anspruch hat, in der Startelf zu stehen, erst in der 82. Minute eingewechselt wird, hat natürlich schon einen Geschmack. Also siehst du natürlich nicht gern als Munas Dabur.
Ist aber auch nicht zwingend nötig, eben wie gesagt, wenn du schon die 2 Tore relativ früh auf dem Konto hast, keinen Gegentreffer kriegst, aber klar, verstehe ich. Total. Was man natürlich jetzt sagen muss, oder was ich sagen würde, vielleicht siehst du es auch anders, ich finde es langsam immer erstaunlicher, wir haben jetzt 18 Spiele hinter uns. Und wenn ich jetzt, und wir verfolgen ja wirklich extrem viel, und ich würde mir das grundsätzlich immer zutrauen, irgendwo eingeladen wären oder eine Anfrage kriegen würden, ja, ihr seid doch hier der Hoffenheim-Podcast, gebt uns doch mal so einen Einblick, wie ist denn Hoeneß Spielstil, was ist denn da so typisch, seid ihr überzeugt davon und so weiter. Ich würde mich enorm schwer tun und nicht, weil es mich überfordert, sondern weil diese klare Linie meiner Meinung nach weiterhin nicht erkennbar ist. Was mir einerseits ein bisschen Bauchschmerzen macht, tatsächlich, muss ich euch ganz offen sagen, auf der anderen Seite aber auch durch diese ganzen Systemwechsel und Personalwechsel erklärbar sein könnte.
Es gibt genau, ich kann dir in 3 Worten sagen, wie Sebastian Hoeneß Spielstil ist oder wie Sebastian Hoeneß momentan bei uns ist.
Bitte.
Wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, irgendwo eingeladen wäre und dazu gefragt werden würde. Er ist auf der Suche. Auf der Suche sind meine 3 Wörter. Was man natürlich ganz arg merkt, das hat er auch gesagt, er hat noch keine feste Formation, vielleicht hat er sie jetzt gefunden. Er wechselt öfter mal seinen Spielstil, also von Hochanlaufen, Pressing, über sich jetzt komplett zurückziehen, war ja jetzt wirklich bis jetzt fast alles dabei, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass seine Spielstile bis jetzt extrem nach dem Gegner orientiert waren, sondern dass er selbst so ein bisschen auf der Suche war, natürlich auch dem geschuldet, was er zur Verfügung hatte an Personal, dass er immer geguckt hat, okay, was kriege ich mit den Leuten, die ich heute da habe, vielleicht einigermaßen hin, aber was man, glaube ich, jetzt mittlerweile sagen muss, und er wird da immer besser werden, und die Zeit geben wir ihm bei der TSG ja auch. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir sind nicht nur ein Ausbildungsverein für Spieler, sondern meiner Meinung nach auch für Trainer. Dass man ihm Zeit geben muss, eine Spielidee zu entwickeln. Weil er hat er kommt von der dritten Liga jetzt in die erste. Das ist ein komplett anderer Fußball. Und dann muss er natürlich auch erstmal sehen, okay, was funktioniert, was ist mein Stil, was funktioniert auch mit der Mannschaft, und das muss man ihm auf jeden Fall, glaube ich, eingestehen.
Genau, und ich weiß nicht, das ist ja immer so eine sehr, sehr emotionale Debatte, auch um Trainer und ihr Spielsystem und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Sebastian Hoeneß zwingend eins für sich selber braucht, aber er muss langsam überlegen, was ist meine taktische Ausrichtung, mein Spielsystem für die TSG. Und jetzt muss er jetzt aber auch, und wie gesagt, deswegen will ich da gar kein zu hartes Urteil fällen, weil jetzt, wir haben ja die PK beide gehört, und es sieht aktuell sehr, sehr danach aus, dass wir in 2 Wochen ein viel besseres personelles Lager haben werden, dass es sich jetzt nach und nach lichtet. Also Sko zum Beispiel, Grilic und wer war der dritte Name, stehen kurz vor dem Comeback. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer der dritte Name war.
Vogt,
genau. Die drei stehen vor dem Comeback. Bei allen drei meinte er, naja, Fragezeichen, aber theoretisch könnten alle drei eine Option für den Kader sein, muss er aber noch abwarten. Und Pavel Kaderabek ist ja wieder zurück, was wirklich eine überragende Nachricht ist, meiner Meinung nach. Aber da darf man jetzt auch nicht sofort die allerhöchsten Erwartungen haben. Aber vielleicht wird dann der Februar der Monat der Entscheidungen. Gar nicht mal, was die Platzierung angeht. Also ich glaube, wir sind jetzt relativ safe, was den Blick nach unten angeht. Wir können jetzt auf jeden Fall mehr nach uns gucken, müssen keine Angst haben vorm Tabellenkeller. Gerade auch gegen die Bayern, da muss man eh auf Spielglück hoffen, auf eine gute Tagesform und so weiter und so fort. Und einfach eine sehr, sehr gute Einstellung an den Tag legen, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber jetzt muss sich Sebastian Hoeneß finden, zusammen mit der TSG. Vielleicht ist es ja wirklich dieses 3-5-2, 5-3-2, das er behalten möchte, finde ich an sich ein gutes, passendes System zur TSG. Aber wie gesagt, da haben wir ja jetzt auch schon in unserer Spezialfolge drauf vorausgeblickt. Nur das ist eben was, weswegen ich noch nicht das allergrößte Vertrauen habe in die Rückrunde, weil das muss erst kommen, bevor ich sehe, dass wir da Richtung Europa vorsichtig schielen können.
Aber was ich sehr interessant fand bei der Pressekonferenz jetzt vor dem Bayern-Spiel, die heute war, er wurde ja auch angesprochen auf diese rechte Außenverteidigerposition. Und auch wenn er betont hat, dass es Gacinovic in Ordnung gemacht hat, dafür, dass es nicht seine Position war, hat er ja auch extra gesagt, er wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, war er wirklich überschwänglich glücklich, dass Kadaşabek wieder zur Verfügung steht. Und das hat mich auch gefreut, weil ich ja gesagt habe, ey, ich hoffe so sehr, dass wir, wenn Pavel wieder da ist, dass wir dann wieder Fünferkette, Schrägstrich Dreierkette spielen.
Ja.
Jetzt war der Weg natürlich wieder ein bisschen anders. Jetzt hat er erst wieder Dreier, Fünferkette gespielt und jetzt kommt noch Kadaşabek zurück. Das heißt, er hat so ein bisschen den Weg umgedreht, als ich jetzt vermutet hatte. Aber ich sag dir jetzt mal meine Prognose. Ich sag, Pavel spielt am Samstag von Anfang an.
Das ist lustig, weil weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich habe die PK ja auch gehört und es klang für mich zwischen den Zeilen stark nach Gacinovic spielt.
Okay, dann haben wir wohl gleiche Bild- und Ton zur Verfügung, gleiches Bild- und Tonmaterial zur Verfügung gehabt, aber zwischen den Zeilen wohl etwas anders interpretiert.
Aber es ist ja wirklich pure Interpretationssache. Wir sind ja nicht im Training dabei, können auch nicht über den Zaunlinsen oder sonst irgendwas tun aktuell. Und damit will ich gar nicht sagen, dass Hoeneß Kaderabek nicht schätzt, sondern ich habe das Gefühl, und ich habe mir auch gerade nochmal die Noten von Gacinovic angeguckt, der es wirklich okay gemacht hat, aber dabei bleibe ich, gegen Bayern meiner Meinung nach eher keine Option sein sollte auf dieser Position, wenn es denn möglich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Hoeneß vielleicht auch zum Schutz von Gacinovic ihn da sehr positiv gezeichnet hat. Also ich finde nicht, Hoeneß hat wortwörtlich gesagt, sehr ordentlich. Und das ist dann doch relativ wohlwollend, ehrlich gesagt.
Ja, das habe ich ja auch gesagt. Also er hat Gacinovic trotzdem positiv herausgearbeitet, war aber natürlich dennoch sehr froh darüber, dass Pavel wieder
da ist. Aber ich sage es dir ganz ehrlich,
ist natürlich auch selbstverständlich.
Wenn wir am Samstag um 14.30 Uhr aufs Handy gucken, dann werde ich mich deutlich mehr freuen, wenn ich dann den Namen Kaderabek lese. Das ist, glaube ich, ja auch bekannt, dass wir da beide sehr Team Pavel sind. Ohne Vorwurf an Gacinovic, aber Gacinovic muss sich eben versuchen, auf der 8 dran zu kämpfen und nicht als rechter Außenverteidiger.
Das muss man ja auch gar nicht als Angriff werten.
Ja.
Das ist natürlich einfach nicht seine Position. Und da ist natürlich Pavel wie gemacht für die Position.
Ganz genau. Warten wir es ab. Ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, dass das für 90 Minuten packt. Aber vielleicht muss er das ja auch gar nicht. So, Jonas, ich habe noch tatsächlich überraschenderweise einiges auf dem Zettel. Und wir sind schon 38 Minuten drauf. Jetzt überlege ich gerade. Also Bayern machen wir am besten zum Schluss. Aber ich habe das Gefühl, solange wir jetzt schon reden, du hast auch eine zweite Meldung noch nicht mitbekommen, die doch relativ heiß diskutiert wurde. Oder warst du gestern ein bisschen auf Social Media unterwegs und hast dich da ein bisschen eingelesen?
Ich habe keine Ahnung, von was du gerade sprichst. Das heißt, es kann gut sein, dass ich es schon weiß, aber du gibst mir gerade nicht viele Informationen.
Ja, das war Absicht, aber man muss dich auch in Schutz nehmen. Du bist gerade ein bisschen am dein Zimmer umbauen, umräumen und so weiter und hast da viel zu tun. Und es ist auch eine ziemlich spekulative Meldung gewesen, aber die wurde gestern wirklich massiv heiß diskutiert. Ich lese dir einfach mal unkommentiert ein paar Zitatschnipsel vor, okay?
Ja.
Das Leben in Hoffenheim ist großartig für mich. Der Respekt der Menschen ist riesig, der Club ist organisiert. Jetzt dachte ich zum ersten Mal, dass es vielleicht Zeit ist, die Umwelt zu verändern. In erster Linie, weil ich mit unserer Spielweise nicht zufrieden bin. In den vergangenen Saisons war es attraktiv und gut. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Ich habe auch viele Verletzungen, die zusätzliche Probleme verursachten. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Monaten auf und neben dem Feld etwas nervös geworden bin. Wer hat das gesagt?
Kramaric.
Ja, und zwar gestern zu...
Also David, ganz kurz. Ich habe vielleicht mein Zimmer renoviert, aber ich war nicht auf dem Mond.
Okay, alles gut.
Also diese Nachricht habe ich dann, diese Zitatkachel, die habe ich auch schon mehrfach gelesen.
Stimmt, es gab ja sogar eine Zitatkachel von unserem Partner Hoffel News. Ich wusste nur nicht, weil du, wie gesagt, ja dein Zimmer eingeräumt hast und so weiter.
Ja. Das hat er ja in der kroatischen Zeitung, genau, glaube ich, gegenüber
Sports gesagt. Novosti, hat er das gesagt. Ich habe es auch nochmal sicherheitshalber in den Google-Übersetzer eingegeben, weil ich nicht weiß, woher diese Übersetzung stammt. Und das ist wirklich tatsächlich so, wie es hier steht. Und eben dieser Satz macht mir wirklich sehr viel Sorgen. Klar, also ich mache mir grundsätzlich überhaupt keine Sorgen, was Kramaric-Gerüchte betrifft. Da sind wir ja wirklich ein bisschen auch leid geplagt und das sind wir alles gewöhnt. Aber gerade der Satz in erster Linie, weil ich mit unserer Spielweise nicht zufrieden bin, gibt mir sehr zu denken. Und deswegen habe ich da auch gerade so drauf rumgeritten. Gar nicht mal, also mein Punkt ist gar nicht, dass ich will, dass wir die Spielweise ändern wegen Kramaric. Aber Kramaric bestätigt mir sozusagen nochmal so ein bisschen mein Bild, was diese spielende Philosophie angeht. Aber ich sage es nochmal, das hat noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr allzu viel, die zu finden.
Ich darf dich nur nochmal dran erinnern, dass damals unter der Zeit, also unter der, als Schreuder noch Trainer war, sogar, da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen, es sogar Interviews von Verteidigern gab, die gesagt haben, dass wir offensiver spielen könnten und dass sie sich wünschen würden. Ich erinnere
mich. Als Schreuder noch da war?
Genau, dass Hübner das gesagt hat, ja.
Okay.
Dass selbst Hübner quasi so ein bisschen das gesagt hat, was Kramaric jetzt sagt, dass er sich wünschen würde, dass wir wieder ein bisschen mehr mitspielen, dass wir uns nicht so hinten reinstellen. Das war damals da tatsächlich auch schon so. Das heißt.
Aber ich finde auch, das aber ehrlich gesagt beides auf eine Art alarmierend, so ein bisschen.
Ja, natürlich, aber das zeigt auch, finde ich, dass du Nagelsmann nicht aus den Köpfen der Spieler rausbekommst.
Ja.
Also so blöd gesagt, Kramaric war ja dann die ganzen Jahre mit Nagelsmann dabei und der weiß natürlich auch, wie die TSG unter Nagelsmann gespielt hat und in welche Richtung sich das unter Schreuder entwickelt hat, beziehungsweise unabhängig davon, ob es punktetechnisch erfolgreich ist oder nicht, ist natürlich jedem klar, dass so ein Nagelsmann offensiv getriebener Fußball einem André Kramaric deutlich besser gefällt.
Ja, und wir hatten ganz ja auch klar ein Statement von Ermin. Ich weiß nicht, ob der Schreuder noch da war oder gerade erst weg, aber man hat diesem Statement klar angehört von Innenverteidiger Ermin Bicacic, dass er gerne wieder offensiver spielen möchte. Ich glaube, es war unterm ersten Spiel unter Kaltenbach, aber da hat man direkt gemerkt, okay, offenbar waren die Spieler mit der Taktik nicht so richtig zufrieden.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Offenbar waren die Spieler mit der Taktik nicht so richtig zufrieden.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war nach dem ersten Spiel, du hast recht, da war Schreuder weg, nach dem ersten Spiel von Kaltenkopf.
Da haben wir sogar gegen Leipzig verloren. Und trotzdem
genau, viel besser aber, gespielt. Und dann hat er eben so positiv und dann war da schon noch, da haben wir damals drüber gesprochen, schon ein kleiner Seitenhieb dabei.
Auch von Rosen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in der Vergangenheit graben. Die Folgen gibt es alle noch online, falls ihr da sehr interessiert dran seid. Aber ich finde das tatsächlich auf eine Art alarmierend. Gleichzeitig muss ich Kramaric, wie gesagt, insofern widersprechen, dass es auch der Situation geschuldet war. Hat er ja auch mal kurz angedeutet, mit seinen eigenen Verletzungen auch, aber auch mit anderen Fällen. Also auch jetzt gerade die Situation im Mittelfeld in den letzten Wochen war einfach schwierig. Aber ich glaube auch und hoffe auch, dass Hoeneß da insgeheim auch was anderes vorschwebt, als jetzt, dass wir gegen Hertha und gegen Köln sogar weniger Ballbesitz haben. Darauf hätte ja wirklich niemand auch nur einen Cent gesetzt, oder?
Aber er hat jetzt halt einfach auch die Pistole auf der Brust oder gespürt oder beziehungsweise sich selbst draufgelegt, sich selbst den Druck gemacht und er musste gewinnen. Und der Weg vorher hat vielleicht nicht funktioniert. Er wusste, jetzt müssen Punkte her, egal wie.
Genau.
Egal, ob es danach Hater geben wird, die sagen, wir spielen beschissen. Aber er hat Punkte gebraucht und er hat sie geholt.
Und ich sag's ganz ehrlich, und mir persönlich, Stand jetzt, ist es mir total egal, wie wir gewinnen. Meine Überlegungen sind eher nur Richtung Zukunft, weißt du?
Ah ja, ich hab das Hertha-Spiel und das Köln-Spiel trotzdem deutlich mehr genossen als die Spiele vorher.
Ich hab's richtig gefeiert und mir ist total klar, dass wir nicht die Weltklasse-Passstaffetten haben, wie wir sie schon mal hatten. Ich meine nur, dass das Richtung Februar, Richtung März was ist, was kommen muss, was ich erwarte, wenn wir wieder das Selbstvertrauen haben und die Spieler auch. Und das Selbstvertrauen kommt jetzt langsam wieder. 7 Punkte, 3 Spiele. Und die Spieler kommen auch langsam wieder.
Genau, aber dafür brauchst du natürlich, um sowas zu erwarten, brauchst du dann vielleicht auch einen Grilic zurück oder so, der natürlich auch diesen Offensivdrang oft im Mittelfeld mitbringt. Aber wie gesagt, das verletzten Lazarett leert sich so langsam und es sieht immer, immer besser aus.
Ja, ganz genau so ist es. Und damit würde ich auch diese Gerüchte um Andrej Kramaric mal abfedern, weil hat noch viel Zeit. Wir wissen nicht, ob eine Verlängerung vielleicht auch möglich ist. Und der Vertrag läuft ja noch bis 22 und die Saison geht noch eine Weile. Also auch das könnte ja alles nochmal umgebogen werden. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass ein Andrej Kramaric nicht zwingend bis 35 bei uns bleibt. Das wussten wir schon in der letzten Saison. Also zwischen den Saisons war uns das schon klar.
Eigentlich. Soll ich dir was sagen, als du am Anfang der Folge haben wir es darüber gehabt, dass du noch eine Nachricht für mich hast, weswegen ich Social Media Verbot hatte. Und tatsächlich war meine erste Idee kurz, also vor ein paar Stunden, ob Kramaric verlängert hat. Aber dann dachte ich mir, okay, da hätte ich doch bestimmt eine Kicker-Meldung bekommen.
100%.
Also das, ja. Ja. Also deswegen war dann der Gedanke auch relativ schnell wieder weg. Aber das war tatsächlich mein erster Gedanke.
Ja, aber dann kommen wir doch jetzt mal zur kleinen Überraschung, weil wir müssen noch den Bayern-Block auf jeden Fall hinterher schieben. Darauf warten ja einige sicherlich auch noch gespannt. Aber gerade für unsere TSG-Nostalgiker eine ziemlich krasse Meldung von heute, 14 Uhr irgendwas. Ich lese dir einfach mal vor, weil wir es wirklich schnell raushauen wollten, habe ich bei unserem Partner Hoffel News ausgeholfen und schnell eine Meldung formuliert, ganz kurz für Facebook, und habe da Folgendes geschrieben. Jonas, ich lese es dir einfach mal vor, okay?
Ja.
Also, Post von vor einer Stunde etwa. Es klingt wie ein kleiner Traum. Sead Salihovic ist seit heute wieder für die TSG Hoffenheim spielberechtigt. In der zweiten Mannschaft soll er nach dem Kreuzbandriss von Führungsspieler Andreas Ludwig auch auf dem Platz helfen. Und das ist eine Meldung, die, man kann es hier auch auf Social Media sehen, ich glaube, so viele Likes und Reaktionen gibt es doch selten für eine Meldung, die doch für unsere erste Mannschaft wahrscheinlich 0,0 Einfluss hat. Aber trotzdem muss ich sagen, überkam mich so ein positiver Schauer, als ich das vorhin auf der Seite der TSG Akademie gelesen habe.
Okay, das ist tatsächlich echt eine richtig, richtig geile Nachricht.
Ja.
Also, das untermauert nochmal mehr den Weg, den die TSG ja jetzt so langsam einschlägt, mit Leuten, die dem Verein was gegeben haben, beziehungsweise eben dieses Hertling, Salihovic, Alex Stolz, also diese ganzen ehemaligen Spieler jetzt so langsam in Position bei der TSG.
Genau, und Sali war ja schon Co-Trainer bei der U23 davor.
Genau, jetzt ist er ja quasi, aber den den Co-Trainer-Posten hat er ja jetzt quasi nicht abgegeben, sondern ist jetzt quasi Co- und quasi Spielertrainer, Co-Spielertrainer.
Gute Frage. Kann man dieser Meldung leider nicht genau entnehmen, muss ich ehrlich sagen. Würde mich jetzt aber wundern, wenn er da komplett sich jetzt in die Spielerrolle zurückgeht. Er ist ja auch einfach ein sehr, sehr erfahrener Spieler mit internationaler Erfahrung bei Bosnien und so weiter und so fort. Also hier, ja, hier habe ich doch einen Satz gefunden, er wird jetzt als spielender Co-Trainer bezeichnet. Okay, gut.
Okay, dann habe ich recht gehabt. Macht ja auch keinen Sinn, wenn er quasi als Aushilfe geplant ist und dann quasi seinen Hauptjob verliert. Das macht ja gar keinen Sinn.
An der Stelle, also ich glaube, einige werden ihn kennen, Andreas Ludwig, ja auch kein unbeschriebenes Blatt im Profifußball. Gute Besserung auf jeden Fall an ihn. Wir hoffen, dass er da wieder zurückkommen kann. Er ist hier leider auch nicht mehr der Jüngste, deswegen hoffe ich, dass er die Kreuzbandverletzung gut übersteht. Er ist 30 Jahre alt, genau. Aber ich hätte ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass sowas passiert, weil unser guter Freund, und ich kann es hier offen sagen, ich glaube, vielen ist es klar, also ich persönlich bin ein riesiger Sead Salihovic-Fan, habe ein Trikot noch im Schrank, das mittlerweile ganz schön eng geworden ist, und ja, fand deswegen die Meldung Wahnsinn, aber hätte niemals damit gerechnet, denn er ist 36 und schon eine Weile raus aus dem Profifußball.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bald mal ein Freistoßtor von ihm zu sehen.
Ja, und tatsächlich muss man sagen, er hat im Prinzip seine Karriere nie richtig beendet. Er hat letzte Saison gespielt, Jonas, weißt du wo? Ich glaube, ich habe es dir bestimmt irgendwann mal erzählt.
Boah, gute Frage. Er war ja dann nach uns noch beim HSV. Aber ist auch schon länger her.
Ja, aber das war alles noch Profifußball.
Er war auch, ja, hat er irgendwo bei einem kleinen Dorfverein gespielt, oder was?
Genau. Er hat bei Frankenthal gespielt in der Kreisliga. Also wenn du aus einer anderen Region gekommen wärst, hättest du durchaus gegen ihn kicken können. Und da hat er, glaube ich, auf der 6 gespielt, naheliegenderweise. 13 Spiele. Wie viele Tore macht so ein Sead Salihovic? Kreisliga A, natürlich mittlerweile sehr, sehr langsam. Auf der 6 in 13 Spielen in der Kreisliga A.
Boah. Was, 13 Spiele? Mhm. 17.
16 Buden. Und das klingt jetzt erstmal, ja, natürlich, der ist ja auch Bundesliga-Profi gewesen. Andererseits auf der 6 mit doch relativ wenig Tempo. Also es zeigt schon auch gerade seine technischen Fähigkeiten, seine Schussfähigkeiten. Also schon heftig, weil man hat es ja auch häufiger mal erlebt, dass dann so jemand, nehmen wir mal das Beispiel Kevin Großkreuz, der jetzt seine Karriere beendet hat, dann dritte Liga spielt und da gar nicht so krass auffällt.
Ja, das ist so ein klassischer Spieler, da geht man auch gerne unter, beziehungsweise man passt sich auch sehr schnell an.
Genau, und das ist bei Salih nicht der Fall gewesen. Andererseits, man darf keinesfalls davon ausgehen, dass der sofort da der beste Mann ist. Es ist schon hart, wenn du halt ein Jahr nur Kreisliga gekickt hast und wahrscheinlich gar nicht richtig trainierst, da wieder reinzukommen. Er hat wohl schon seit ein paar Tagen wieder extra Einheiten gemacht. Und es könnte sein, dass er am Wochenende gegen den VfR Aalen schon im Kader steht. Hat die TSG selbst vermeldet. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich glaube nicht, aber ich würde es mir natürlich auf jeden Fall angucken, wenn ihr irgendwie wisst, ob da irgendwie Magenta TV oder irgend so ein Popel-Stream das überträgt. Ich wäre dabei, schreibt es uns gerne.
Ich habe mich tatsächlich da schon mal informiert und meines Wissens nach bin ich da nicht fündig geworden.
Schade, aber das ist natürlich auch deswegen gut, weil ich habe mir häufiger schon mal gedacht, wir sollten auch ab und zu mal über die zweite Mannschaft reden, auch ab und zu mal über die Damen reden. Aber man hat dann irgendwie auch nicht die Zeit und es ist auch schwer zu recherchieren. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Motivation, auch die zweite Mannschaft zu verfolgen. Natürlich auch deswegen, weil unser Freund Alex Stolz da auch als Torwarttrainer tätig ist.
Genau. Aber ist natürlich auch immer schwer, wenn man es nicht gucken kann. Deswegen wäre auf jeden Fall schön, also ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, vielleicht gibt es ja wirklich irgendwo, ich weiß noch nicht wo, da irgendwie so einen Stream anzubieten. Also da würden es bestimmt das einige sehr gerne sehen.
Auch wenn die Medienabteilung der TSG zuhört, die haben ja auch schon das ein oder andere Mal reingehört, habe ich mir sagen lassen, dann wäre es sicherlich gut, da mal ab und zu irgendeinen Facebook-Livestream irgendwas zu machen, um generell einfach Aufmerksamkeit für die zweite Mannschaft zu generieren. Klar, so ein Sead wird nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen, aber ich glaube, dass es auch viele Fans der ersten Mannschaft dazu bringen könnte, auch mal die Spiele der zweiten Mannschaft zu gucken. Und da rennen ja auch sonst noch viele interessante Talente rum.
Klar, eine zweite Mannschaft ist ja nicht nur ein Auffangbecken, sondern natürlich auch quasi eine Förderstelle.
Genau, und man muss auch sagen, die stehen tatsächlich gar nicht ganz so gut da. Haben ein bisschen Puffer noch auf die Abstiegsplätze, 19 Spiele, 22 Punkte, aber Ich glaube, dass sie eben auch deswegen reagieren wollten auf dieser, in Anführungszeichen, Spielmacherposition, weil jetzt eben der Leistungsträger Andreas Ludwig da ausgefallen ist, der meines Wissens nach sogar auch schon mal ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Genau, der hat für uns, für die TSG, schon 6 Spiele in der Bundesliga gemacht.
Ja, ist auf jeden Fall also eine sehr romantische Nachricht, mit der total, du mich da überrascht total. Hast. Also freut mich auf jeden Fall sehr. Und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch funktioniert, auch ohne das krasse Tempo, weil, wie du gesagt hast, wenn er da auf der 6 spielt, dann ist es ja eher ein Taktgeber.
Genau, und nicht der Abräumer, sondern der Spielaufbau.
Auf ein bisschen höherem Niveau, so ein bisschen, man sieht es ja bei Toni Kroos, du brauchst das Tempo nicht, wenn du der Taktgeber im Mittelfeld bist.
Guter Punkt, aber ich würde sagen, auch jetzt an die Fans der zweiten Mannschaft, dem muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben. Aber ich würde sagen, es bestehen auf jeden Fall die Chancen, dass er der zweiten wirklich, wirklich weiterhelfen kann und vielleicht auch im Trikot nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht auch Inspiration den anderen Spielern geben kann.
Und vielleicht gibt es das Trikot ja auch irgendwann mal im Fanshop. Dann kannst du dir ein neues Trikot kaufen, wo du auch reinpasst.
Auch das wäre noch eine Empfehlung für unsere TSG-Medienabteilung, einen Salihovic-Vlog und den bewerben, weil klar, er wird ja in diesem Trikot jetzt auflaufen, im gleichen Trikot der ersten Mannschaft. Und wieso eigentlich nicht? Und wie gesagt, ich muss mein altes Salihovic-Trikot von, glaube ich, 2015 mal dringend demnächst suchen. Und werde mich dann am Wochenende, wenn wir zusammen Bayern gucken, vielleicht da reinquetschen, wenn ich es in Untiefen finde.
Ja, dann hast du jetzt noch ein paar Tage Zeit, um zu hungern.
Ah, das geht schon, gibt ja dann Mittel und Wege. Gut, jetzt sind wir fast ein bisschen zu humorig drauf, aber wir müssen auf jeden Fall noch über das Bayern-Spiel reden. Ich glaube, viele Punkte, die wir schon angesprochen haben, tangieren auf das Bayern-Spiel, also auch Sorgen, die wir aktuell haben, was das Spielsystem und so weiter betrifft.
Genau, aber auch die Verletzten-Situation hat ja auch jetzt mit dem Bayern-Spiel zu tun gehabt.
Genau, und da, wie gesagt, ich habe es ganz kurz angesprochen, kurzes Personal-Update. Es gibt meines Wissens noch keine wirklichen Veränderungen, außer eben, dass es jetzt wirklich sein könnte, dass Kaderabek beginnt und dass es eben sein könnte, dass Grilic, Sko oder, jetzt ist mir der dritte Name schon wieder entfallen, meine Fresse, Vogt, wieder mit dabei sind. Gerade Vogt wäre natürlich sehr wichtig. Auch an der Stelle nochmal ein Lob übrigens an Howard Nordfeld, der eine 2,5 vom Kicker bekommen hat. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Aber gegen die Bayern mache ich mir eben Sorgen, ehrlich gesagt, wenn wir mit Nordfeld und Gacinovic da in dieser Dreier- bzw. Fünferkette spielen, weil sie sind dann eben halt doch keine Weltklasse-Spieler. Und die Bayern-Spieler sind das eben.
Also ich gehe tatsächlich davon aus, wenn es Kevin irgendwie schafft, sich auf den Platz zu robben, dass er spielen wird.
Ja, ja.
Und klar, dadurch, dass Sessegnon weiterhin nicht zur Verfügung
stehen wird. Genau, der wird nicht zur Verfügung stehen, ja.
Wird Jon das auf der linken Seite auf jeden Fall wieder machen.
Ja, auch den nochmal ganz kurz mit einem Satz kann man auch wieder nur loben für dieses Spiel. Wieder ein sehr erwachsener, guter Auftritt.
Ja, auf jeden Fall. Und rechts, wie wir eben schon ein bisschen uns, wie wir anderer Meinung waren, eben die Frage, wieder Gacinovic oder ist eben Kader Schabek schon bereit?
Ja, genau. Weiß, glaube ich, niemand. Ich überlege gerade, weißt du, gibt es bei den Bayern personell irgendwas Besonderes zu vermelden? Weil da ist ja immer die Situation so ein bisschen, die Personaldecke der Bayern ist ja sehr, sehr dünn, aber ich glaube, die sind aktuell relativ verletzungsfrei, meines Wissens nach. Ja, Transfermarkt, ja, also, bestätigt ja mir das auch.
Also die Bayern, das ist ja tatsächlich so, die haben unter Flick ja schon so etwas wie eine Startelf. Also die spielen tatsächlich immer mit dem klassischen 4-2-3-1, was sich natürlich extrem anbietet, wenn du eine klare Doppelsechs hast mit Kimmich und Goretzka. Auch eine sehr starke Doppelsechs. Kimmich, der beste Sechser der Welt momentan. Und dann ist natürlich die Frage, Müller immer auf der 10, Lewandowski immer vorne. Und linke Seite, rechte Seite ist eigentlich immer nur die Frage, Gnabry, Coman, Sahne, welche zwei von den drei? Das ist da so ein bisschen die Frage. Und in der Innenverteidigung wird tatsächlich auch sehr viel rotiert. Der Einzige, der da die meiste Zeit momentan bekommt, ist tatsächlich Boateng.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Einzige, der da die meiste Zeit momentan bekommt, ist tatsächlich Boateng. Weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Letzte Woche beim Bayern-Spiel war sogar Niklas Süle Rechtsverteidiger bei den Bayern.
Ja, ich habe gedacht, ich habe schon mir zu viel Wein reingekippt. Also komplett irre, diese Variante, ehrlich gesagt.
Hat er gar nicht verkehrt gemacht.
Nee, absolut nicht. Aber Niklas Süle auf dem Flügel mit seiner Statur, also wirklich ein super Typ, aber ist ja wirklich komplett befremdlich erstmal, wenn man sich das so anguckt.
Auf den ersten Blick ja, aber ja. Man darf nicht vergessen, Jerome Boateng hat ja eine ähnliche Statur und hat ja 2014 oder so auch noch Rechtsverteidiger gespielt.
Das stimmt, aber ich finde, Boateng ist schon noch drahtiger und schlanker als Niklas Süle.
Ja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Zumindest bei dem Spiel und da bin ich auf jeden Fall gespannt.
War Pavard dann auf der Bank oder war er angeschlagen oder war das einfach eine taktische Entscheidung, Süle rechts spielen zu lassen? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich weiß gerade gar nicht mehr. War Pavard nicht angeschlagen? Kann ich gerade gar nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe nur gesehen auf jeden Fall Alaba, Boateng in der Mitte und rechts Süle.
Okay, also genau. Pavard war im Kader, das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass er fit gewesen wäre.
Und genau, also viele Überraschungen wird es nicht geben bei der Bayern 11. Du kannst dich auf jeden Fall darauf einstellen. Weil selbst ob Coman, Gnabry, Sane, klar, da wird immer so ein bisschen geguckt, aber im Endeffekt ist es einfach Pace über die Außen. Du weißt auf jeden Fall, was du bekommst als Trainer, wenn du gegen die Bayern spielst momentan.
Ja, und vielleicht reden wir nochmal ganz kurz im Umkehrschluss über uns, was wir uns da jetzt vielleicht auch gerade taktisch vorstellen oder mit welche Spieler wir uns dringend wünschen würden. Also was da der Ansatzpunkt sein kann. Hoeneß hat völlig verständlicherweise da jetzt nicht so viel verraten, was zur Sprache kam, und das ist, glaube ich, auch naheliegend, die hochstehende Bayern-Viererkette, die zuletzt ja auch viele Probleme verursacht hat tatsächlich. Und meiner Wahrnehmung nach ist die Bayern-Viererkette ja auch nicht gerade die schnellste in Summe, das kann man so nicht sagen.
Das außer heißt, Alfonso Davies natürlich.
Gut, okay, aber das ist ja der Flügel. Ich meinte jetzt gerade die Innenverteidigung und auch Pavard ist jetzt weder besonders langsam noch besonders schnell.
Na David, sag nochmal hochstehende Viererkette und ich sag dir das erste Wort, was mir dazu einfällt.
Hochstehende Viererkette.
Babu.
Ich wollte es gerade auch sagen, also ich fände es tatsächlich relativ unverständlich, Babu nicht viel Spielzeit zu geben, auch gerade wenn man seine letzten Spiele sieht. Wir haben ihn ja mehrfach gelobt und auch sieht, dass Dabur
auch Sebastian Hoeneß hat ihn gelobt.
Genau, Dabur aktuell etwas glücklos ist. Sehr bemüht, aber etwas glücklos. Deswegen würde ich aus taktischen Gründen Babu ja eigentlich sogar starten lassen, oder?
Auf jeden Fall. Also meine Meinung ist da klar, habe ich ja in der Spezialfolge auch schon lang und breit mich dazu geäußert, dass Babu auf jeden Fall momentan in die Startelf reingehört. Der, selbst wenn er mal keine Vorlage macht, mal nicht trifft, der ist einfach gut drauf, bringt Schwung. Er wirkt einfach frisch momentan. Also er wirkt einfach so, als könnte er jede Sekunde etwas Gefährliches kreieren. Und das ist einfach momentan wichtig.
Ja, und da kann man natürlich auch mal lange Pässe, lange Bälle probieren, die hochstehende Viererkette versuchen, irgendwie in Bedrängnis zu bringen, durch Konter, wie auch immer. Fände ich sehr, sehr naheliegend, sehr gut. Ich persönlich wünsche mir noch insbesondere, dass Grealish fit wird. Das fände ich nicht schlecht. wenn ich jetzt einen von den mir zurückwünschen könne, Sko wäre natürlich auch nicht schlecht, aber den könnten wir aktuell sozusagen verschmerzen oder ersetzen. Der würde aktuell in dieses System eh nicht ganz reinpassen, muss man ehrlicherweise sagen.
Er ist momentan kein Stammspieler, da müssen wir nicht um einen heißen Brei darum reden.
Selbst wenn er jetzt wieder fit wäre, muss ich sagen, nicht weil Jon überragend spielt, aber weil Jon es grundsolide macht und er eben im Rhythmus ist, würde ich Jon spielen lassen, selbst wenn Sko heute sagt, ja, Trainer, ich bin fit.
Ja, vor allem, weil Sko ja auch mittlerweile gar nicht mehr wirklich linker Außenverteidiger ist.
Genau, hat er ewig nicht mehr gespielt und er hatte jetzt auch ein bisschen zu tun mit seinen muskulären Problemen, glaube ich. Das heißt, natürlich würde es mich freuen, aber ich sehe ihn nicht in der Anfangsformation. Und dann muss ich natürlich auch sagen, gegen die Bayern fände ich es völlig legitim, hauptsächlich auf Konter zu setzen. Da habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass wir irgendwie das Spiel diktieren, Spiel machen. Da bin ich wirklich komplett unromantisch. Hauptsache, wir zeigen Biss, wir zeigen Einstellung und können irgendwie ein bisschen Torgefahr erzeugen.
Also ich lehne mich tatsächlich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sage, wir werden mit der gleichen Aufstellung spielen wie gegen Köln. Es sei denn, Kevin Vogt wird fit. Das könnte passieren. Oder Kader Schabek. Der Rest wird gleich bleiben.
Ja, fände ich auch verständlich und in Ordnung. Trotzdem fände ich es natürlich super, gerade bei Vogt, aber auch wenn ein Gredo wieder zur Verfügung stehen würde, der wirklich da Kreativität im Mittelfeld noch reinbringen kann.
Ja.
Ja, und dann müssen wir abwarten. Also die Bayern sind jetzt weder in ihrer stärksten noch in ihrer schwächsten Phase, hat viel damit zu tun, dass die Konkurrenz auch einfach gefühlt es den Bayern leicht machen will. Also wenn wir jetzt
das ist mal schon gucken. Wahnsinn. Die haben so viele Punkte liegen lassen und sind jetzt trotzdem 7 Punkte vorne.
Ja, also es klingt gut. 13 Spiele, 18 Spiele, 13 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber im Vergleich zu den letzten Jahren oder auch die Ära Guardiola, Hoeneß ist eigentlich schon ziemlich schlecht.
Ja, mehr Punkte lässt Bayern nicht mehr liegen. Genau. Also entweder du bist besser als das und wirst Meister oder du kannst es halt eben knicken.
Und Leipzig und Leverkusen Leipzig mit 7 Punkten Rückstand, deutlich schlechteres Torverhältnis, also echt bitter. Es hat lange darauf hingedeutet, dass es eine spannende Saison werden könnte, aber auch Dortmund aktuell ja ein Totalausfall, da muss man nochmal sagen, klar, wir sind jetzt kein Dortmund-Podcast, aber da wurde Lucien Favre wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich unrecht getan, und unter Terzic ist es noch schlechter.
Ja, also wie es
der Favre, richtige Absturz Favre kam jetzt unter Terzic.
Favre hat vor allem ja auch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt gehabt. Ich glaube sogar einen besseren als Klopp.
Ja.
Also der Punkteschnitt ist auf jeden Fall, die Bayern sind einfach nur viel besser als in den Jahren, wo Klopp da war.
Genau. Ist vielleicht für uns der Ansatzpunkt eben, dass für Bayern-Verhältnisse die Bayern nicht ganz oben schwimmen, aber zuletzt wieder gut dabei waren. Aber erinnerst du dich vielleicht an das Interview von Flick nach dem Schalke-Spiel? Er war doch recht unzufrieden in Summe.
Ja klar, weil das Ergebnis ja am Ende nur so hoch geworden ist, weil Schalke am Ende halt so ein bisschen gepatzt hat.
Ja.
Das Spiel, also Bayern hat es jetzt nicht wirklich, wirklich souverän gegen den Tabellenletzten da gespielt. Was heißt souverän schon, aber jetzt vielleicht nicht Bayern-like, wie sich Flick das vorgestellt hätte. Das 4:0 war natürlich massiv zu hoch. Ich erinnere mich nur noch an das 4:0 sogar, wo Alaba aus 30 Metern abzieht und der Ball nicht mehr springt, also war natürlich auch ein Patzer von Fährmann, aber der Rasen in Gelsenkirchen ist halt wirklich auch momentan die absolute Hölle.
Ja, sieht aus wie so ein richtiger Hasenacker, Wahnsinn. Aber genau, er war zumindest, was das Spiel betrifft, nicht zufrieden mit seinen Bayern, das hat man schon gemerkt, und trotzdem das 4:0. Deswegen wird es natürlich nicht leicht. Wollen wir zum Abschluss versuchen zu tippen, aber ist natürlich unfassbar undankbar.
Ganz kurz noch zur Spielidee. Würdest du es begrüßen, wenn wir extrem tief stehen und auf Konter spielen? Oder würdest du eher dazu neigen, zu pressen?
Ich glaube, ich würde tief stehen und spät versuchen zu pressen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also irgendwie so sagen, wenn hinten Boateng, Alaba den Ball von links nach rechts spielen, ab und zu auf Kimmich spielen, prallen lassen, kannst du noch eher passiv sein, aber irgendwann muss eine Linie sein und da muss die Luzi abgehen.
Genau. Und trotzdem würde ich sagen, wir sollten eher tief stehen. Aber dass wir ohne Pressing spielen, fände ich nicht gut. Das hat ja Schreuder auch manchmal gemacht, was man ihm ja schon auf eine Art vorhalten kann. Aber ich fände es völliger Quatsch. Das machen wir ja auch in manchen Spielen, gerade auch zuletzt, wo dann Dabur 80 Meter vom eigenen Tor entfernt auf den Gegner drauf rennt. Absolut löblich gegen Gegner wie Augsburg, Hertha, die nicht gut in Form sind, aber gegen Bayern wünsche ich mir dann eher ein Pressing ab, weiß ich nicht, 40, 50 Meter vom eigenen Tor.
Die Energie brauchst du vor allem später noch. Ja. Und ich finde auch alleine, du kannst doch gar nichts anderes machen, als tief stehen, allein schon, wenn du dir die Flügel anguckst mit dem Tempo. Also da musst du ja tief stehen, sonst rennen die dir ja davon. Also und man muss dann halt auch einfach, wie es immer gegen solche Mannschaften ist, du musst verhindern, dass sie früh in Führung gehen. Und dann musst du mit dem Kopf im Spiel bleiben. Das zeichnet sich meistens schon in den ersten 10, 20 Minuten des Spiels ab. Und man wird auch schon merken, ob wir einen guten oder einen schlechten Tag erwischen, ob unsere Grundaggressivität stimmen wird.
Ja, die Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Auch die Einstellung der Bayern. Ich glaube, Für die Bayern ist es ganz, ganz schwer, ehrlich gesagt, sich auf die TSG einzustellen, weil wir wissen ja selber nicht genau, wo wir stehen, wenn du weißt, wie ich meine. Also
Ja, genau.
Wir gucken jedes Spiel aufmerksam, wir lesen alle Artikel, sind seit Jahren da sehr informiert und es ist brutal schwierig, die TSG aktuell richtig einzuschätzen. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil. Aber die Einstellung wird ganz, ganz wichtig sein. Bayern bleibt natürlich hoher Favorit.
Okay, und jetzt können wir springen zu dem Tippspiel.
Ja.
Soll ich, wie eigentlich immer, optimistisch tippen? Oder soll ich wirklich tippen, wie ich es glaube?
Boah, weiß ich nicht. Musst du dich entscheiden. Aber manchmal verschwimmt das ja auch so ein bisschen.
Ja, also tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass wir auf gar keinen Fall zusammenfallen, dass wir wieder ein gutes Spiel machen werden. Aber ich denke auf jeden Fall, dass auch ein Unentschieden möglich ist. Aber mein Tipp jetzt, wo ich mich jetzt mal, also Tipp ist 2-1 für Bayern.
Ja, das ist wahrscheinlich so relativ realistisch, würde ich sagen, aber um die Folge positiv zu beenden und weil ich auch ein kleines bisschen dran glaube, aber ehrlich gesagt weniger als auch in den letzten Jahren, tippe ich auf ein 2-2.
Ja, also man sieht schon, wir denken beide nicht, dass Bayern, dass bei Bayern die Null steht, auch weil halt bei Bayern momentan extrem selten die Null steht und schon extrem viele Gegentore bekommen haben. Ich denke es natürlich, halte es natürlich auch für möglich, immer, dass wir punkten, auch dass wir gewinnen können. Aber sagen wir es mal so, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, ich war schon vor Spielen gegen Bayern positiver gestimmt.
Ja, und zwar meistens tatsächlich. Es hat sich ja schon früh gezeigt, dass wir gegen Bayern eigentlich gar nicht so schlecht sind. Schon unter Nagelsmann, das ist ja wirklich schon Jahre her, auch unter Schreuder, auch dann unter Hoeneß. Also wirklich Wahnsinn, wie gut wir teilweise gegen Teams spielen, die selbst versuchen, das Spiel zu machen, die selbst mitspielen, offensiv spielen. Da haben wir irgendwie, da sind wir irgendwie taktisch immer gut dabei. Auch gegen Dortmund war das ja oft so ein bisschen der Grund, neben der Einstellung der Dortmunder, die manchmal auch ein Problem war. Aber so richtig messen kann man unsere TSG dann erst wieder am 7.2. gegen Frankfurt, weil bei allen Gründen, die wir auch gesucht haben, die Bayern vielleicht ein bisschen schwächen, dass sie gerade defensiv nicht so gut stehen und so weiter und so fort, bleiben die Bayern haushoher Favorit. Und das sieht man auch. Macht euch mal den Spaß, guckt euch einfach nur die Tippquoten an bei irgendwelchen Tippanbietern, aber setzt bitte kein Geld drauf, aber das zeigt schon einiges.
Ja, auf jeden Fall. Also da kriegst du, wenn 10 Euro auf Bayern setzt, dann kriegst du 9 raus, wenn du gewinnst.
Ja, unser Mathelehrer wäre sehr stolz, ja. Ja, gut. Ja. Dann beenden wir doch mit diesem hochklassigen Gag diese Folge nach krassen 70 Minuten. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick geben konnten in dieser Woche. Wir bedanken uns herzlich bei euch fürs Einschalten und wünschen euch am Wochenende natürlich einen guten Fußballabend. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Danke, Jonas.
Ciao, macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.